Willkommen beim Tech Palantir, dem Technik-Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und hier sind eure Hosts, Tobias und Johnny.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Tech Palantir, dem neuesten Podcast der DTG, wo es nur um Technik, Nerdkram und alles rings um die DTG geht. Und wir sitzen hier zusammen, und zwar Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Johnny. Hallo zusammen. Und in der ersten Folge geht es tatsächlich auch schon direkt um die erste Veranstaltung, die wir jetzt besprechen. Theoretisch würde es jetzt so sein, dass wir vor der Veranstaltung eine Folge produzieren würden mit der Vorbereitung, Absprachen, bequatschen, was für Technik wir brauchen und eine danach, so wie jetzt. Da wir uns aber erst auf der jetzigen Veranstaltung das überlegt haben, was wir machen wollen, gibt es jetzt erstmal die Danachfolge.
Man kann das Pferd durchaus auch mal von hinten aufzäumen, bevor man es jetzt gar nicht macht. Wir können ja einfach in der Folge jetzt sagen, was wir uns vorgenommen haben und was halt katastrophal oder grandios gescheitert ist und was wir deshalb nie wieder so tun werden.
Sagen wir so, also richtig gescheitert sind wir nicht, weil ja diejenigen, für die wir das Ganze gemacht haben, sehr zufrieden waren. Ich glaube, die haben gar nicht mitgekriegt, was wirklich nicht funktioniert hat.
Genau, aber ich glaube, wir sollten vielleicht ganz am Anfang einmal kurz darauf eingehen, was das Seminar überhaupt ist. Das Tolkien-Seminar ist ein interdisziplinares Seminar, das die Deutsche Tolkien-Gesellschaft im Regelfall mit einer Universität zusammenarbeitet und ausrichtet. Und die Mitgliederversammlung bestimmt immer das Thema des nächsten Seminars. Und das ist schon mal so das ganz, ganz grobe Setting. Und das ist im Regelfall eine Veranstaltung von Freitag bis Sonntag, auf dem Vortragende aus der ganzen Welt bis letztes Jahr ausschließlich vor Ort, seit letztem Jahr dann auch von zu Hause teilweise Sachen vortragen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten präsentieren und Co. Und daraus entsteht dann das wissenschaftliche Jahrbuch der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, der Hazershaw. Da sind die ganzen Beiträge dann nochmal, oder die meisten Beiträge verschriftlicht drin. Und ja, gerade Corona und die Pandemie und diese ganzen Regeln, die wir hatten, haben ja dafür gesorgt, dass wir sehr viel auch digital gemacht haben.
Ja.
Gerade im letzten Jahr war es ja noch ein bisschen heikel im Sommer, also im Frühherbst, wo man nicht wusste, wer kann jetzt kommen und wer nicht. Und da haben wir halt in Marburg das erste Mal versucht, eine Hybridveranstaltung aufzuziehen, was ja auch für mich in dem Zeitpunkt komplett neu war. Also so eine komplette Hybridveranstaltung, wo ich gesagt habe, so, wenn wir das dieses Jahr wieder machen, brauche ich Hilfe. Wir müssen das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Und wir hatten, ich glaube, Texas war das weiteste entfernt. Also wir hatten einen Vortragenden aus Texas, der dann gekommen ist oder der sich eingeklinkt hat und dann seine Präsentation, beziehungsweise in dem Fall sein Buch vorgestellt hat. Und ja, über 300 Personen hatten sich registriert.
Richtig, wir hatten maximal 300 Zugriffe online. Was sagtest du, 80 im Höchstfalle gleichzeitig, ne?
Genau, also es waren immer so zwischen 50 und 80, die dann halt in dem Webinar wir hatten so ein Zoom-Webinar uns entschieden zu machen, waren halt immer da. Aber dadurch, dass man ja online nicht groß anreisen muss, dass die ganze Veranstaltung ja auch kostenfrei ist, kann man halt sagen, okay, dieser Vortrag interessiert mich und dieser Vortrag interessiert mich und beim Rest gucke ich halt einfach nicht mehr zu. Aber von den 298 Anmeldungen haben sich mindestens 292 beim Webinar halt wenigstens einmal eingeloggt. Ob sie dann sofort wieder rausgegangen sind, weiß ich nicht. Wie viel sie geguckt haben, weiß ich nicht. Aber es wurde auf jeden Fall so gut angenommen wie noch nie ein Seminar der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Es hat auch sehr gut Spaß gemacht. Das war schon recht aufwendig, diese Hybrid-Veranstaltung, wobei wir ja sagen müssen, das war ja nicht, die Zuschauer waren ja nicht nur per Zoom zugeschaltet, sondern wir hatten auch mehrere Vorträge, die per Zoom dann in den Saal geschaltet wurden und zusätzlich noch aus dem Saal und online Fragen erhalten konnten und diese beantwortet haben. Das war schon recht aufwendig.
Genau, und es hatte ja auch jeder, wurde dann natürlich dann auch entsprechend gezeigt. Das heißt, wenn jetzt die Person, die ja zum Beispiel in Texas saß, am Samstagabend, Wenn dann jemand vor Ort die Fragen gestellt hat, hat in diesem Fall der Vortragende natürlich auch die Person gesehen. Und das war nämlich etwas, was es im letzten Jahr nicht gab, was dann ein bisschen moniert wurde. Man sieht ja gar nicht die fragenstellende Person. Dann dachte ich mir so, ja, das müssen wir halt ändern.
Das haben wir auch. Und dafür saßen wir in der Regie zu dritt. Es gab eine Tonregie, es gab eine Bildregie und es gab noch die Verwaltung der Online-Zugänge quasi. Wie nennt man das eigentlich dann? Streaming-Regie?
Keine Ahnung, nenn mich einfach Head Off.
War klar. Ja, also den Ton habe ich gemacht. Die Bildregie hat meine Tochter Maike gemacht. Und der Tobias hat dann halt Zoom verwaltet. Ja, wo fangen wir eigentlich an mit dem mit der Technik?
Wir fangen vielleicht mit der Erkenntnis des Tages an. Wer sich auf andere verlässt, ist verlassen.
Ja.
Ein Shoutout geht trotzdem an den Hausmeister, der dann doch noch versucht hat, alles möglich zu machen. Aber man sollte vielleicht doch, wenn man mit Universitäten zusammenarbeitet, aufs Schlimmste gefasst sein. Und so war es halt bei uns der Fall, dass dann irgendwie die halbe Technik auf einmal nicht mehr ging. Wir am falschen Netzwerkport angeschlossen waren und kein Internet hatten. Und mit gemeinsamen Kräften konnten wir das dann aber doch irgendwie noch so hinkriegen, dass wir senden konnten.
Naja, sagen wir so, die Technik, die hatten, war ja schon eigentlich gut und teuer. Da hing ein großer Beamer an der Decke von Epson, ein richtig helles Teil, was ein großes Bild gemacht hat. Das war dann angeschlossen über HDMI, Wandler auf Netzwerk, Wandler auf HDMI und da hat das dann verteilt. Und irgendwas dazwischen war kaputt oder der Beamer selber. Wir haben ständig Aussetzer gehabt. Dann haben die eine Soundanlage gehabt mit Touchscreen-Bedienung, wo man auch leider nicht weiterkam, weil der Admin-Zugang war passwortgesichert.
Was ja schon mal erstmal nur gut ist. Also ich als Informatiker bin natürlich immer sehr froh, wenn Admin-Zugänge dann ja auch wirklich geschützt sind.
Ja, das waren Funkstrecken, das waren Sennheiser EW300 und die Handgeräte waren mit 845er Kapseln versehen, was ja eigentlich schon sehr, sehr gut ist und der Sound ist gut. Bis auf die Akkupacks, die waren 5 Jahre alt und hielten nicht lang. Aber es waren 6 Ladegeräte eingebaut in den Case und genug Akkus da, dass ich ständig wechseln konnte. Alles in Ordnung.
Ja, es war schon fasziniert, weil damit hat man halt einfach auch nicht gerechnet und dann kommt auf einmal aus dem Stream, wir hören nichts mehr. Und ich so, scheiße, warum hören sie nichts mehr? Und dann fiel mir auf, ich höre auch nur noch das, was die Person vorne sagt, im Prinzip direkt unverstärkt. Und da war das dann natürlich schon so, dass ich dachte, okay, vielleicht sollten wir in jeder Pause einmal die Akkupacks durchwechseln. Weil du hast dann ja nachgeguckt beim Fragemikrofon, war es dann ja auch nur noch irgendwie sehr gering, was die Leistung betraf.
Richtig. Und wir können ja mal so anfangen, dass wir halt im Saal an vorhandener Technik genutzt haben, den großen Beamer und die Mikrofone und die PA, die Beschallung. Dadurch mussten wir einige unkonventionelle Kabelwege ziehen, was aber in Ordnung war. Der Hausmeister musste auch noch den Beamer von der Decke mit einem freigeworfenen HDMI-Kabel anschließen, weil diese Zwischenwandler irgendwie nicht liefen. Trotzdem hatte der zwischendurch Aussetzer, der Beamer. Ich tippe darauf, dass die automatische Eingangserkennung im Sack ist. Aber ja, okay.
Hilft dir halt freitags vormittags auch nicht. Und das war ja auch noch so etwas, wir konnten halt das am Freitag in den Raum. Und wir kamen halt um 10:30 rein und um 14:30 musste halt alles stehen.
Richtig.
Das ist ja auch noch so etwas. Also wir hatten ja im Prinzip, ich sag mal, keine 4 Stunden Zeit, um alles einzurichten, alles aufzubauen, alles zu testen und loszulegen. Was ja auch eher untypisch ist. Also wenn man zum Beispiel mal die Tolkien-Tage in Geldern, da reist man schon mal eine Woche vorher an. Beim Ting sind wir immerhin noch 1,5 Tage, bevor es losgeht da. Und genau. Da kann man halt noch genug in Ruhe aufbauen. Und die beiden Veranstaltungen, die ich genannt habe, sind ja Veranstaltungen, die wir kennen. Wo wir die Örtlichkeiten kennen, wo wir wissen, worauf wir zu achten haben, wo es eigentlich im Regelfall dann ist, selbes wie letztes Jahr.
Ja, und hier haben wir uns halt dazu entschieden, die Technik des Saales zu nutzen. Das heißt, die hatten ja anständige Mikrofone und wir sind dann haben die Hausanlage genutzt, sind dann aus dem Kopfhörerausgang der Hausanlage rausgegangen in eine DI-Box, um das Signal zu symmetrieren. Kabel ist nicht das Problem, 20 Meter XLR rüber in mein Mischpult. Ein Allen & Heath Z12FX.
Ganz kurz, aber ich dachte, die DI-Box hast du wieder für den Rückweg genommen.
Nee, die DI-Box habe ich von der Hausanlage in mein Pult reingenommen.
Okay. Ganz kurz, vielleicht für die, die jetzt geistig schon abgeschaltet haben, DI ganz, ganz grob erklärt.
Eine DI-Box nimmt ein sogenanntes unsymmetrisches Tonsignal und symmetriert das. Das heißt, du hast normalerweise bei einem Tonsignal zwei Pole, Signal und Masse. Bei einem symmetrischen Signal hast du Signal, invertiertes Signal und Masse. Und dadurch hast du bei langen Kabelwegen keine Probleme mit Störungen. Das heißt, keine Einstreuung und so weiter, weil sich die Einstreuung dann gegenseitig aufheben. Das ist der einzige Grund für die DI-Box.
Und wer es genau wissen möchte, wir versuchen euch gerade bei so sehr technisch speziellen Sachen, also beim Beamer gehe ich davon aus, dass jeder weiß, was ein Beamer ist. Aber gerade wenn es ein bisschen spezieller ist, suchen wir euch natürlich auch gerne noch weiterführende Informationen raus, die ihr dann bei uns in den Shownotes findet. Da habe ich euch jetzt auch schon mal den Artikel von der Wikipedia zu der DI-Box reingepackt.
Super.
Gut, damit bist du dann im Prinzip wieder zurück.
Da bin ich in mein Pult reingegangen. So, und das Pult ist dann per USB an deinem Rechner angeschlossen gewesen, um halt den Ton in den Stream zu geben. Das heißt, der Master-Out des Mischpults ging halt direkt an den Rechner. Der elektrische Master-Out, den habe ich gar nicht verwendet. Der ist gar nicht benutzt worden. Ich wollte es eigentlich machen, und zwar nämlich den Ton, der dann auch von den aus dem Zoom reinkommt, okay, wieder auf die Anlage. Aber das können wir gleich sagen.
Genau, ich glaube, ich muss das ein bisschen runterbrechen. Wir können uns nicht gleich nach 5 Minuten alle den Podcast wieder ausmachen oder wir nur noch die Hardcore-Audio-Fans kriegen, die sich dann über andere Sachen aufregen. Was redet hier die ganze Zeit über einen Verein? Also, wie gesagt, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dadurch, dass die Universität ja sehr gute Handmikros hatte, Funkstrecken.
Richtig.
Und auch sehr gute Boxen und das Ganze auch schon alles theoretisch verkabelt war, wäre es natürlich dumm gewesen, diese Sachen nicht zu nutzen.
Richtig.
Im Nachgang war es dumm, sie zu benutzen und nicht komplett selbst aufzubauen. Aber da kommen wir dann nachher zu, wie gesagt, weil du hast mich jetzt gerade schon einen Punkt angesprochen, der dann natürlich etwas schwierig wurde. Wir hatten jetzt also im Prinzip das, was in den Mikrofone reingesprochen wurde, ging einmal auf das große Mischpult der Universität, von dort aus natürlich auch auf die Boxen. Und damit wurde dann natürlich das Signal, also das Gesprochene, auch gleich wieder verstärkt, so wie ihr es kennt. Ne? Mikrofon, Boxen, kein Mischpult dazwischen zum Regeln, fertig. Und jetzt haben wir uns im Prinzip von diesem Signal ja noch mal was rausgenommen und schicken das jetzt im Prinzip über einen Umweg, über deinen Mischpult, auch in den Zoom, damit die Leute nicht nur das Bild haben, was aus der Bildregie kam, sondern halt auch eben den Ton, damit sie halt die Sache auch verfolgen können. Ich glaube, genau. Das sollte jetzt auch jeder den Weg verstanden haben.
Und den Kanal aus dem den Sound aus Zoom können wir gleich dann besprechen. Aber wäre das, glaube ich, dein Part, weil du hast ja das Signal von mir übernommen dann.
Genau, aber das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe das Signal, was Mike mir gegeben hat, über das Atom Mini.
Das wäre das Bild gewesen quasi.
Genau, dann darum würde ich vielleicht erstmal kurz das Bild machen, weil ich brauche ja Bild und Ton. Das Richtig. Heißt, wir hatten zwei HD-Kameras, die aus der Ferne schwenkbar sind mit über einer Fernbedienung, die per HDMI ans Atom Mini, das ist so der kleinste Bruder der großen Schnitt.
Fernsehswitcher, ja.
Fernsehswitcher sind mit Knopf, wo man halt so ein bisschen Bild im Bild machen kann automatisch, wo man, ich glaube, auch schöne Übergänge theoretisch machen könnte, wenn man sie programmiert hätte. Also das kann schon relativ viel. Wir nutzen ja wirklich eigentlich nur die Basisfunktionalität mit. Es gibt 4 HDMI-Eingänge. Es gibt einen Vorschau-Monitor und es gibt das Signal nochmal wieder retour, dass das fertig Richtig. Abgemischte Signal sozusagen, dass man dann nur sitzen muss, okay, und jetzt die PowerPoint-Präsentation und jetzt das Bild irgendwie der vortragenden Person oben rechts, nee, doch lieber unten links.
Genau.
Jetzt die fragestellende Person einblenden. Also das macht man im Prinzip dann einfach nur mit den großen Knöpfen. Und dieses Signal habe ich ebenfalls bekommen.
Du musst nämlich dazu sagen, wir hatten nicht nur die zwei Kameras angeschlossen an dem Atem Mini, sondern auch den Präsentations-Mac in dem Fall, der das Video, also das HDMI-Signal auch da reingegeben hat, sodass wir halt dann schön, dass die Präsentation in groß im Bild hatten und den Vortragenden, die Vortragende halt eingeklinkt als Picture-in-Picture. Und die beiden Kamerapositionen, die wir hatten, war einmal das Rednerpult. Und das zweite Mal stand im Publikum ein Mikrostativ, wo auch die Fragesteller aus dem Auditorium quasi sich hinstellen mussten, dass die dann im Stream sichtbar waren und dann Fragen stellen konnten.
So haben wir das aufgebaut. Wie gesagt, dann haben wir dieses ganze Signal, kam dann bei mir an meinem Mac an und dann habe ich das mit OBS vielleicht auch schon mal gehört, das ist eine freie Software, die es für alle gängige Betriebsplattformen gibt, eingespeist. Habe dann mir noch weitere Szenen, aber vielleicht über OBS machen wir vielleicht mal eine eigene Folge. Im Prinzip die ganzen Sachen so eingespeist, dass man die Sachen dann Audio, Bild, Werbeanzeige, ich ist was gesagt, nein, Wartebereich, Countdown, das war's und so, dann als virtuelle Kamera an Zoom gegeben und dann lief halt der Zoom-Client als vortragende Person und hat dann im Prinzip Audio über das, was ich von dir bekommen habe, habe ich das an Zoom weitergegeben. Das war das Schöne, dadurch, dass du mich ja per USB angeschlossen hast, wird einem das Mischpult gleich im Prinzip als Audioeingang erkannt. Das heißt, ich konnte einfach sagen, ne, Mischpult ist Audioeingang. Und das Bild war dann im Prinzip die virtuelle Webcam, die man aus OBS mit einem einzigen Klick irgendwie starten kann. Und so ging das Ganze dann raus.
Richtig. Wir hätten übrigens auch den Ton über das Atem hinzufügen können. Dann hättest du noch nicht mal eine zweite Quelle bei dir auswählen müssen.
Gut, aber da hätte ich ja schon, weil das OBS kann ja nur die virtuelle Kamera machen. Und wenn Stimmt. ich so von das war alles gut, so wie es war. Und dann haben wir natürlich noch den Beamer, den wir bespielen mussten. Und da haben wir uns einfach eines Tricks bedient, damit wir da im Prinzip einen dummen Rechner hinstellen können, der einfach nur Zoom offen hat. Nämlich haben wir nichts anderes gemacht als Zoom geöffnet und im Prinzip das Bild gezeigt. Dadurch, dass wir jetzt keine Videos im klassischen Sinne gezeigt haben. Ich glaube, eine Präsentation hatte ein bisschen Bewegtbild. Aber es waren ja an und für sich keine Filme, Serien oder sowas, was wir geguckt haben. War das mit dem minimalistischen Delay jetzt auch nicht wirklich das Problem. Das heißt, wir haben im Prinzip, den Beamer hat das Zoom-Bild bekommen und war damit das, was auch alle da draußen sehen, haben sie im Prinzip jetzt auf der Leinwand gesehen. Das ermöglicht uns nämlich ohne große Umstellung, wenn jetzt externe Personen ihren Vortrag gehalten haben, ohne Umschwitzen, ohne Umschalten oder sonst etwas, die Leute halt auch entsprechend zu präsentieren.
Richtig, da hatten wir dann einfach einen PC stehen, der dann den Beamer bedient hat und da ging das Bild raus. Und von da aus haben wir tatsächlich auch dann den Stream-Ton nochmal abgegriffen über ein Mini-Mischpult und das war mal ein kleines Yamaha, was ich noch hatte, weil wir das nämlich benötigt haben, weil ich ja den Ton nicht wieder auf das große Mischpult legen konnte, weil dann haben wir nämlich ausprobiert, habe ich mir eine phänomenale Feedback-Schleife gebaut.
Und Feedback-Schleife kennt ihr alle, das ist, wenn ihr so ein Mikrofon zu nah an eurem Box macht und dieser Ton immer höher und immer höher wird.
Und immer lauter wird. Und habe ich das einfach so gelöst. Glücklicherweise hatte ich in einem Case noch einen kleinen Mixer. Hab dann das
Hast du denn erstmal ein Smoothie zubereitet?
Ja. Ich dachte mir, wo kommt der Scheiß, das Feedback her? Ja, jedenfalls bin ich dann nochmal in einen weiteren Eingang in der Hausanlage reingegangen und musste dann jedes Mal, wenn wir wechselseitig den Ton hören mussten des Vortragenden online und der Menschen im Saal, musste ich dann halt quasi immer auf dem einen Pult die Kanäle totschalten, auf dem anderen dann aufdrehen.
Das ist ja zum Beispiel jetzt eines der großen Punkte. Ich glaube, damit sind wir jetzt vom Setup schon durch, oder?
Kann man so sagen, ja.
Eigentlich, das war's. Also, eigentlich total easy.
Ja, 30 Meter Kabel, Netzwerkkabel, Switch, eine Menge Krempel, der da noch rumflog. Aber das war's im Prinzip.
Dann würde ich mir gerne mal einfach mal so einen Blick auf das werfen, was wir denn jetzt vielleicht auch, was für Lehren wir daraus gezogen haben. Also einer meiner ist, dass wir uns am besten so weit wie möglich autark, also wie gesagt, ich komme ja aus der Informatik-Ecke und wir hatten eigentlich vor, weniger Monitore einsetzen zu müssen, weil man ja Bildschirmfreigaben und Co. machen kann. Dadurch, dass wir jetzt aber direkt im Netzwerk der Uni hingen, war natürlich für nicht angemeldete Rechner und Co. sämtliche Ports Hardware-Technik oder Software-seitig gesperrt von den ganzen Routern und Switchen, so dass wir im Prinzip nicht auf unsere eigenen Geräte zugreifen konnten. Was also für mich ein Learning ist, egal wie, wo, was aufgebaut ist, dass wir unser kleines eigenes Produktionsnetzwerk mitnehmen, wo wir im Prinzip dann sagen, wir nehmen das Kabel, stecken das rein, das ist im Prinzip unser Internetanbieter. Also ganz platt gesagt, wir vergeben für alle Geräte, die da unter diesem Router hängen, vergeben wir eigene IP-Adressen für die einzelnen Rechner und können dann dementsprechend auch auf diesen IP-Adressen viel einfacher zugreifen, können da Bildschirmfreigaben machen und kommen damit dann auch mit, können wir mehr Hardware hinstellen, brauchen aber nicht auch gleichzeitig mehr Monitore und können zum Beispiel so Sachen machen wie, dass ich das Signal vom Atom Mini über NDI kriege, was mir ja eh lieber ist.
NDI musst du, glaube ich, erklären, ne?
Ja, ich gucke gerade. NDI steht, glaube ich, für Network.
Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Also Video über Netzwerk im Prinzip.
Genau. Das ist ziemlich cool. Wir nutzen das auch sehr häufig bei den, bei der Talkshow nutzen wir das. Das ist im Prinzip eine Software, die jedes Zoom-Präsentation im Prinzip sich so rauskapselt und mir halt auf einem bestimmten Port im Netzwerk dieses Bild zur Verfügung stellt. Und das kann ich dann mit OBS wieder packen und es im Prinzip so positionieren, wie ich möchte. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch im Testbetrieb NDI für Audio. Das heißt, du hast halt einfach ein kleiner Server, der da im Prinzip läuft und der dann halt auf den unterschiedlichen Ports oder auf einem Port, aber dann mit unterschiedlicher Klassifizierung, dir auf jeden Fall Video und Audio packt. Und ich glaube, sie arbeiten jetzt daran, dass man auch nur Audio übertragen kann, was halt einfach schön ist, dass ich unterschiedliche Quellen im Prinzip sagen kann, ich habe einen Zoom-Rechner, der nimmt mir das Zoom-Bild und schickt es mir auf dem NDI-Format, kann ich es mir abgreifen. Und gleichzeitig habe ich das Atom, dass ich dann sagen kann, da kriege ich dann das andere abgemischte Bild raus. So könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, die Person, die vorträgt, die nicht bei uns vor Ort ist, sondern vielleicht in Kanada sitzt, in Paris und so.
Oder in Italien, wie dieses Jahr.
Oder in Italien, dass diese Person einfach nicht im Webinar sind, sondern in einem separaten Zoom-Stream. Dann ist es auch immer etwas einfacher mit zum Diskussionsteilnehmer hinzufügen und nicht. Dann habe ich diese Person im direkten Kontakt, greife mir dort das Zoom-Bild ab und gehe dann im Prinzip, schicke mir das per NDA und dann kann ich das im Webinar schön anordnen, kann sagen, hier, wir haben noch eine Hintergrundgrafik, wenn das Format nicht passt, oder man kann Fragestellen und Co. viel schöner nebeneinander setzen und hat im Prinzip so ein richtig schönes, auch optisch ansprechendes Gesamtbild und muss dann im Prinzip im Zoom-Client nichts mehr machen, sondern haut einfach das Signal raus oder welche Software man auch immer dann nachher benutzt. Für so eine kann ich auch Big Blue Button nehmen oder was sich da sonst noch anbietet. Aber da hast du dann einfach den Vorteil, du schickst eigentlich nur noch das Signal raus und musst dich um nichts weiter mehr kümmern und machst das Ganze im Prinzip vorher schön zusammengestellt.
Genau. Es gibt noch einen weiteren Vorteil bei NDI, wenn dann die Kameras über per Netzwerkkabel anschließt, kannst du die Kameras dann auch steuern mit einem, da gibt's so nette Boards dafür, da ist ein Joystick drauf, kannst die Kamerapositionen speichern, da musst du nicht mit der Fernbedienung drauf zeigen und hoffen, dass das dann ordentlich funktioniert, sondern du kannst dir ganz in Ruhe vorher die Position speichern und mit dem Knopfdruck fährt die Kamera dann dahin, motorisch betrieben, Und das lässt sich dann halt alles übers Netzwerk anschließen. Wir haben jetzt nicht so die besten PTZ-Kameras. Das liegt daran, dass natürlich die besseren einfach schweineteuer sind. Also unsere haben gekostet knapp 500 Euro das Stück und die besseren fangen so bei 2000 an. So viel Budget hatten wir halt nicht.
Ganz kurz, das heißt übrigens Network Device Interface.
Ah, okay.
Und ja, deutschen Artikel bei der Wikipedia gibt es nicht, aber wahrscheinlich im Englischen.
Ja, wahrscheinlich.
Und wie gesagt, das ist dann etwas, was so mein Learning draus ist, dass man die Sache vielleicht auf mehr Schultern verteilen muss im Sinne von Hardware, Software-seitig, dass man sagt, okay, es gibt halt einen vernünftigen Vortrag oder eine Kommunikation, ein Zoom-Client, wie auch immer, wo man im Prinzip dieses Signal des Vortragenden abgreift, weil dann ist es nämlich sehr, sehr einfach, wenn jetzt jemand sagt, ich sitze in der Uni und ich kann hier aber nicht keinen Zoom-Client nutzen, ich brauche Big Blue Button, mal als Beispiel, dann kann man diese Person halt auch einfach eben sagen, okay, dann öffnen wir auf diesen Rechner, wo die externe Person sitzt, öffnet man das Programm, was man braucht, greift dieses Signal ab und schickt das dann halt eben übers Netzwerk. Und das ist halt schon sehr angenehm und sehr praktisch.
Das ist richtig, wobei Zoom heutzutage wahrscheinlich nirgendwo mehr ein Problem ist.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich war von der Qualität maßlos enttäuscht.
Das ist richtig, war nicht toll.
Nee, also wir sind hier.
Das war verwaschen, das Bild.
Wir sind hier. Ich habe, also falls ihr immer noch einen Tipp habt, immer gerne her damit. Ich habe gesucht, der Einstellungs war HD ausgewählt. Die Sachen, es waren auch keine statischen Bilder, sondern dadurch, dass es ja ein Kamerabild war, war es ja auch immer ein Bewegtbild. Also wie wenn man davor sitzt, es waren alle Optimierungssachen ausgeschaltet. Wir sind mit Full HD rausgegangen als Webcam. Wie gesagt, auch in meinem OBS-Vorschau-Monitor war ja auch alles klasse. Aber das war so etwas, wo ich dachte so, vielleicht müssen wir es dann nächstes Jahr doch auf YouTube streamen, auch wenn wir es dann danach nicht öffentlich zugänglich machen, sondern halt nach dem Ende abschließen. Aber bei YouTube weiß ich wenigstens, dass die Qualität perfekt ist.
Das Witzige ist ja, du kannst mit dem Atem Mini, das hat ja auch einen Netzwerkanschluss, könntest du ja theoretisch direkt auf YouTube oder auf Facebook oder auf Twitch streamen. Da sind eingebaute Clients drin.
Richtig, das Problem ist dann natürlich nur, dass wir das Atem mit den Quellen, die wir dann haben, nicht ausreicht.
Ja, das ist schon klar.
Weil wir hatten ja dieses Jahr zum Beispiel auch Bauchbinden. Das kam auch sehr Erklärung. Gut an.
Oder Lower Thirds.
Also ich finde Bauchbinden schön. Das ist im Prinzip, wurde dann mal angezeigt, der Name und wie das Thema des Vortrags ist. Und ich glaube, ganz am Anfang stand drauf Gollum mit Ring, als wir das Rednerpult hatten und noch keiner da war. Also ganz am Anfang der Veranstaltung. Das hat dann auch für einige Lacher gesorgt. Ja. Wie gesagt, genutzt mit Zoom, die ganze Geschichte mit der Audioanlage war jetzt auch alles als Semi, dadurch, dass wir es ja immer abgreifen mussten und uns im Prinzip nicht sagen können, wir stellen alles zusammen. Und dabei hätten wir ja eigentlich auch alles dabei gehabt. Wir hatten ja die Mikrofone dabei.
Richtig.
Du hattest Stative dabei, du hattest das Mischpult dabei, aber es gab eben keine Möglichkeit, in diese Anlage einzuspeisen.
Ja, hätten wir vielleicht doch machen können. Im Zweifelsfall hätte ich die Lautsprecher, die da standen, das war eine aktive Anlage. Im Zweifelsfall hätte ich auf der Rückseite des Lautsprechers, der hinter mir stand, da stand der Subwoofer, hätte ich den Stecker rausgezogen und hätte meinen reingesteckt.
Nee, hätten wir gar nicht.
Nein.
Wir hätten eigentlich genau das machen können, wie wir es ja nachher mit dem Zoom-Rechner, wenn wir unsere Mikrofone verwendet hätten.
Ja.
Da hätten wir das Zoom-Audiosignal, das von dem Mikrofon genommen und wären damit dann in die Kopfhörerbüchse des großen Geräts gegangen, sowie in den Stream und hätten die Großanlage tatsächlich nur die Boxen verwendet.
Richtig. Also die Mikrofone hätten wir weggelassen und hätten dann nur einen Kanal rübergeschickt quasi.
Genau, also wir hätten einfach oder unsere Stereo. Mikrofone, die wir dabei hatten, hätten wir verwendet.
Dann hätten wir auch den Audiokanal aus dem Stream, hätten wir auch ohne weiteres dabeilegen können, weil ich dann ja einfach nur, ich hätte dann einfach zwei Kanäle nebeneinander genommen, hätte dann einen stumm geschaltet und den anderen wieder eingeschaltet. Das wäre viel einfacher gewesen.
Ja,
aber
ja, manchmal Learning muss man halt, ne? Einfach die Sachen nochmal durchgehen. Ich glaube, wenn wir halt auch bei der nächsten Veranstaltung, also auch dieses Format wird uns nicht davor gefeit machen, dass wir nicht irgendwie noch Learnings während oder nach der Veranstaltung haben. Aber ich glaube, wenn wir halt die Sachen nochmal auch für euch im Prinzip mit aufbearbeiten und dann versuchen, die Wege so einfach wie möglich zu erklären, fällt mir, wir haben an der Arbeit, haben wir ein Rubber Duck Channel. Und auf Deutsch heißt
das. Was ist denn ein Rubber Duck Channel?
Genau, also Deutsch würde man im Prinzip sagen, ein Über-die-Schulter-Blick-Channel. Das heißt, wir in unserer Software, mit der wir sind, die meisten sind ja von uns im Homeoffice, läuft die Kommunikation über einen Chat. Und da gibt es halt einen Channel und da heißt es so, ey, ich brauche mal eben Hilfe im Bereich so und so, wer hat mal 5 Minuten Zeit? Und dann erklärt jemand im Prinzip, geht jemand noch mal Schritt für Schritt durch und sagt, ne, guck, das und das funktioniert nicht. Und das habe ich gemacht. Ne, du hast den Schritt. Dann geht man also wirklich nochmal so alles durch. Und die Person, die ja nicht betriebsblind ist, wie man selbst das vielleicht ist. Und gerade ich hatte das heute, dass ich irgendwie 2 Stunden gesucht habe und ich festgestellt habe, dass ich auf der falschen Entwicklungsumgebung bin und dass da logischerweise die Änderungen nicht hochgeladen wurden. Weil es ist ja ich habe ja auf der anderen die Sachen veröffentlicht. War da schon so, dass ich dachte so, okay, das ist selten dämlich gut, das passiert den Besten. Aber das ist halt im Prinzip so ein Bereich, wo man sagt so, ich erkläre nochmal. Und dann meinte der Kollege auch so, irgendwie kann das nicht sein. Du sagst die ganze Zeit Staging, aber du bist auf Dev. Und ich so, nein, nicht dein Ernst. Und so, ja, probier doch einfach mal eben auszutauschen. Also die URL, Staging, Dev durch Staging zu ersetzen. Tada, es funktioniert. Und das sind halt solche Sachen, die wir natürlich auch hoffen mit diesem Podcast ja auch für uns, dass dadurch, dass wir halt wirklich die Sachen wirklich so Schritt für Schritt durchgehen, wie wir etwas planen, was wir berücksichtigen müssen, was wir an Technik mitnehmen müssen, dass wir dadurch vielleicht auch einfach auf etwas stoßen, wo wir sagen, Moment mal, so geht das aber gar nicht. Oder wenn wir das so machen, dann fehlt aber noch die Musik oder die Audiospur auf dem und dem Endgerät. Und genau. Das ermöglicht uns natürlich einmal eine bessere und zielgeführtere Planung und gibt euch dann noch so einen schönen Einblick in das, was wir tun. Weil, das fand ich auch sehr schön, Thomas Honegger, der Verantwortliche, Teil des Board of Editors, die das Seminar ausrichtet und ja auch verantwortlicher bei Walking Tree Publishers, die ja ebenfalls das Seminar auch finanziell unterstützen, hat die uns ja auch lobend den ganzen Aufwand erklärt. Aber klar, viele Leute da draußen, die sagen, okay, ich habe einen Zoom-Link. Oh mein Gott, in 2 Stunden geht die Veranstaltung los. Ich habe immer noch keinen Zoom-Link. Dann kommt die nächste Mail eine Stunde vorher. Dringend, super wichtig, bitte jetzt sofort antworten. 45 Minuten vor der Veranstaltung, jetzt aber wirklich, ich habe schon alle Spam, alle Leute, die ich gefragt habe, noch keiner hat die Nachricht bekommen. Und eine halbe Stunde vorher findet die Veranstaltung überhaupt noch statt. Also ich kam gar nicht dazu, diese Mails überhaupt zu beantworten. Und wir hoffen halt einfach mit diesem Format. Natürlich werden nicht alle, die jetzt auf dem Seminar sind, vor allem, weil der überwiegende Teil englischsprachig ist, werden wir damit nicht erreichen, aber es geht halt darum, einmal so ein bisschen transparent zu machen. A, wo gehen Spendengelder hin und also auch Mitgliedsbeiträge, aber auch was für ein Aufwand, wie viel Energie, wie viel Know-how, wie viel Planung und Vorbereitung stecken eigentlich in solchen Events, die für den einen, genau, so eine Hybridveranstaltung, das heißt ja, so schlimm ist das ja nicht. Stellst du irgendwie 2 Kameras auf, machst ein Webinar an und fertig ist. Aber so steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter.
Definitiv. Und was schätzt du, wie lange haben wir oder wie oft haben wir uns getroffen zum Vorbereiten? Also getroffen im Sinne von telefoniert oder per Zoom oder wie auch immer?
3-4 Mal auf jeden Fall. Es waren halt nie wirklich so ganz am Stück, aber es war dann manchmal auch so im Sinne von, ach, wo ich schon gerade mal mit dir spreche, denkst du noch an das und das? Oder ich hatte den, mein größter Vorteil war ja, dass ich mit der Bahn anreise, also was auch gleichzeitig mein größter Nachteil ist, aber in dem Fall musste ich ja weit vor dir losfahren und als ich dann am Bahnhof war, dachte ich, mir fehlt das, das und das. Dann war es halt sehr schön, dir zu schreiben können, Johnny, bringst du bitte noch das, das und das mit?
Ja, gut, dass ich das hatte. Ich habe bestimmt einen ganzen Nachmittag damit verbracht, den Technikkrempel von mir zu packen. Und ja, das Auto war voll. Also
es lag aber nur an den ganzen Roll-Ups, die du noch.
Ja. Ja, also wie gesagt, das waren 2 große Euroboxen, dann das Case mit den Kameras, diverse Koffer mit Technik, weiß nicht, wir haben Mittlerweile 20 Meter, also 220 Meter HDMI, 215 Meter HDMI, 10 Meter HDMI, also ja, stapelweise. Und das läppert sich halt und ja, und dann das Auto war voll, das war auch ordentlich tiefer gelegt. Und das ist nicht klein.
Wie gesagt, das sind so Sachen, die man auch gar nicht auf dem Schirm hat. Also wenn ich überlege, wenn wir zum Tank fahren, schon mal so ein Sneak Peek draus, dann ist da eine Tasche, also so eine große Sporttasche mit Klamotten drin für Annika und für mich. Kompletter Rest ist halt vollgepackt, bis unter das Dach, Rückbank zurückgelegt und so mit Technik. Und dann ist in dem Fall zwar das meiste privat und nur der kleinste Teil irgendwie DTG. Und trotzdem reden wir von mittleren fünfstelligen Betrag, der die Technik einfach wert ist, also einen Gegenwert hat. Und wenn wir jetzt, die Tolkien-Tage waren dann auch noch sehr interessant, vor allem wenn wir dann tatsächlich WLAN anbieten und solche Sachen. Da freue ich mich auch schon drauf, das nochmal mit dir zu besprechen, durchzuplanen. Und dann gibt es ja auch
Große Vorteil ist, im Vortragszelt haben wir diesmal dann keine Hybridveranstaltung. Das heißt, der Aufbau ist dann ein bisschen einfacher.
Richtig, du sparst dir zumindest, also aufzeichnen musst es trotzdem für mich, weil ich kann es ja nicht sehen. Aber da muss man nicht noch irgendwie diverse Quellen mischen und Co. Aber der Tollcast hat ja auf der Hauptbühne, soweit ich weiß, einen Slot. Und vielleicht machen wir dann auch noch den Tech-Palantir-Slot auf der Hauptbühne, um dann mal die Leute, die 11.000 Besucher an der Tolkien-Tage zu erklären, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Wobei, wo ich das gerade so sage, wenn man das jetzt auch leicht missverstehen könnte, es geht mir in keinster Art und Weise um Fishing for Compliments. Ich mache den Scheiß gern und ich glaube, du auch, Johnny, oder?
Ja, kann man so sagen, ja.
Mit so ein Hauptziel, zumindest für mich, ist neben einer besseren Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung hauptsächlich dafür, für Verständnis zu werben und für mehr Sensibilität zu sorgen, dass wenn etwas mal nicht zu 110% funktioniert, dass man nicht gleich irgendwie auf die Barrikaden geht, wie es leider nun mal der Fall ist.
Das ist richtig. Wir dürfen vor allem nicht vergessen, wir sind keine Profis, die dafür viel Geld nehmen.
Sprich bitte nur für dich.
Wir machen das hobbymäßig. Und das, ich glaube trotzdem.
Hobbymäßig würde ich gar nicht sagen, weil dafür machen wir uns einfach zu gut. Wir machen es ehrenamtlich.
Okay. Genehmigt. Aber ich glaube, die Menschen, für die wir das gemacht haben, die meisten konnten das doch honorieren.
Wie gesagt, also es geht mir nicht um Fishing for Compliments, es geht mir einfach darum, dass so Sachen wie, ich brauche keine 20 Mails zu schicken, wenn die Veranstaltung noch so weit vorne ist und dass wenn halt auch mal was nicht funktioniert, wenn es zum Beispiel, wurde auch angemerkt, warum denn jetzt bei dem Lukas, Nachname kann ich mir nicht merken, dem Menschen aus Texas, dem Italiener mit seiner Übersetzerin, warum es bei denen keine Bauchbinden gab. Ja, dadurch, dass es ja nicht über unser Kamerasystem lief.
Konnten wir es nicht machen.
Und wenn ich etwas nicht bin, dann ist es dünnhäutig. Weder dünn noch dünnhäutig.
Aber das Da fällt mir ein, dieser Scheißton, als der erste Vortrag von extern zugeschaltet war. Oh, was habe ich geflucht.
Ja, und wo du schon gerade auch so in diesem Podcast so schön fluchst, wenn du weiter fluchst, müssten wir ein FSK 18 bei dem Podcast dranhängen.
Miep, miep, miep.
oder ich überpiep einfach in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung, alle deine Flüche mit einem Wusch.
Na, jedenfalls war es so, dass halt der Mensch von außerhalb per Zoom zugeschaltet war. Ich habe halt den Tonkanal übers zweite Mischpult hochgezogen und das machte so ein pumpendes Geräusch. Was war? Wir konnten leider nichts dagegen machen. Dieser Mensch hatte kein Headset verwendet an seinem Computer.
Und hatte bei Zoom die Nebengeräuschunterdrückung auf maximal gestellt. Das hat nämlich auch mal testweise gemacht, als ich Musik über dem Stream habe laufen lassen und hatte dann einfach mal bei Zoom also morgens am Freitag, hatte das einfach mal zum Testen gemacht und hatte dann reingemacht. Und das war halt ja Musik, wo auch gesungen wurde. Und er hat halt versucht, die komplette Musik rauszurechnen. Mhm. Und dann hattest du halt nur diese Sprache. Und ich dachte, wieso klingt das denn so seltsam? Was ist das? Und dann dachte ich mir so, Zoom, Fremdgeräuschunterdrückung auf hoch eingestellt. Was ich nicht verstehen kann, weil sowas würde ich nie machen. Aber ja.
Das ist ja, so. Der hat dann einfach sich davor gesetzt, so wie er das immer gemacht hat. Und wenn du das in einem kleinen Kreis machst, fällt das nicht so sehr auf. Aber wenn du dann den Ton über eine PA stark verstärkst, dann ist das einfach nur grottig. Und der war nicht gut zu verstehen.
Ja, und das ist so ein Problem, die kennen die wenigsten, weil wie du gesagt hast, man hört sich ja selbst immer sehr gut.
Richtig.
Und das ist ja auch etwas, was ich schon zu Thomas Honegger gesagt habe. Es wird nächstes Jahr definitiv, oder wir werden definitiv ein Handout fertig machen für Zoom und Co., wo einmal alles drauf steht, was zu beachten ist. Bitte ein externes Mikrofon, bitte kein Bluetooth-Mikrofon, bitte Kopfhörer aufsetzen, bei Zoom bitte die Nebengeräuschunterdrückung ausstellen, das automatische Lautstärkeregelung heißt das, glaube ich, deaktivieren.
Ducking.
So, und dass man halt einfach sagen kann, so hier so ein paar Sachen, um es die Leute an die Hand zu geben. Es ist ja keine böse Absicht, oder wir unterstellen ja keine böse Absicht. Es sind die meisten Sachen lassen sich halt eben durch so etwas Kleines wie ein Handout beheben. Dann wäre die Tonqualität für alle besser gewesen. Es hätten mehr Menschen was von dem Vortrag gemacht, weil die Arbeit hat er sich ja gemacht und die soll dann ja natürlich nicht am schlechten Ton scheitern.
Ja, richtig. Deswegen kleiner Zwischenwurf. Beim Tollcast kriegen ja jedenfalls diejenigen Mitmachenden, die keine Audiotechnik haben, kriegen von uns ja ein kleines Starter-Set dann immer geschickt.
Genau, und dann sind sie gefangen. Und dann kommen sie nie wieder raus.
Ein halbwegs anständiges Mikrofon, kleines Interface und ein Kopfhörer. Sollten sie keinen Kopfhörer haben, noch einen Kopfhörer.
Und da fällt mir ein, da kannst du dir vielleicht nochmal eine Empfehlung machen, weil wir haben ja jetzt mit Marie jemand, die keinen Kopfhörer hat. Und wie gesagt, ich bin eh jemand, ich bin so audiophil, mein Equipment, das ich nutze, zahle ich halt im Regelfall auch selbst, auch so wie das SM7B, da zahlst du halt irgendwie so, keine Ahnung, 500 UVP für, also gibt's halt immer ein bisschen niedriger natürlich, aber auch die Kopfhörer sind dann natürlich etwas hochwertiger. Und wenn du da mal so ein schönes Over-Ear-Tipp hast, am besten mit langem Kabel, und
der Klassiker, Beyer Dynamic DT770, ne? Also das ist schon ein cooles Teil. Aber für Anfänger
80, 250 oder 32 Ohm?
Ja, das kommt drauf an,
oder
welchen Tonausgang du verwendest. Also wenn du das Gerät dann auch meinetwegen am Handy oder am MP3-Player, wie du auch immer nutzen willst, dann brauchst du eine 32-Ohm-Variante. Wenn du leistungsfähige Kopfhörerverstärker hast, dann gehen natürlich auch die hochohmigen Varianten. Weil je hochohmiger, desto mehr Bums brauchen die Endstufen des Kopfhörerverstärkers.
Gut, da liegen wir aber allerdings preislich einfach für jenseits von Gut und Böse.
Vergiss es. Üblicherweise reichen die bei den großen Distributoren wie Music Store, Thomann, Musikproduktiv, so die 30 bis 50 Euro Klasse von den Studio-Kopfhörern. Das sind ja keine Studio, das sind eher DJ-Kopfhörer, aber die reichen vollkommen aus, normalerweise. Dann klingt's nicht zu billow und das reicht.
Ja, weil du hast natürlich auch noch das Problem, dass die natürlich möglichst geschlossen sind, weil sonst, je nachdem wie laut die Person dann das dreht, kommt es ja auch wieder raus. Also man muss ja schon so ein bisschen drauf achten, man kann ja auch nicht jetzt nicht jedes nehmen. Weil wir hatten das mal
richtig, ja.
mit dem einen meiner ersten, da hatte ich dann gesagt, wieso höre ich mich doppelt? Immer wenn du redest, höre ich dich doppelt. Oder wenn ich mich höre, wenn ich rede, höre ich mich auch wie so mit so einem Versatz doppelt. Da war es tatsächlich so, dass die Kopfhörer nicht richtig saßen, die Kopfhörer so laut gedreht waren, das Mikrofon so empfindlich eingestellt war, dass das Mikrofon das, was aus den Kopfhörern kam,
wieder aufgenommen hat. Also du hast ja verschiedene Bauformen. Du hast In-Ear, On-Ear, Over-Ear. Und du hast dann noch zusätzlich geschlossene und
halb offene
Bauform.
Oder halb offen.
Bauform. Halb offen, geschlossen, offen. Meiner Ansicht nach ist das Optimum für solche Aufnahmen ein geschlossener Kopfhörer, der Over-Ear, also über den Ohren sitzt. Für Brillenträger ist das nicht ganz so nett, weil da meistens das Polster auf den Bügel drückt. Aber die On-Ear-Kopfhörer haben halt den Nachteil, dass eventuell zu viel Geräusche aus dem Kopfhörer dann wieder rauskommen und ins Mikrofon gehen, was natürlich nicht so sinnvoll ist.
Also ich hätte jetzt hier zum Beispiel, was gerade im Angebot wäre, die T-Bone HD88. Das ist
ja Thomann Eigenmarke, ja.
Die ist runtergesetzt aktuell, ist auch schon etwas älter, hat auch eine sehr gute Bewertung.
HD88, kann es sein, dass das eine Sennheiser-Kopie ist, dem ja. Namen nach zu urteilen?
Also HD88.0.
Ja, aber ist in Ordnung. Also das ist jetzt nicht das High-End-Zeugs, aber macht seine Arbeit. Ich habe hier auch keinen super-duper Kopfhörer. Das ist eigentlich ein Headset, was ich habe, was einen USB-Anschluss hat, was ich mir in der Firma im Laden gekauft habe. Das hat um die 50 Euro gekostet. Also ist auch kein High-End. Aber es funktioniert. Ich verwende aber nicht das Mikrofon des Headsets, weil da ist es tatsächlich so, über den Bügel des Mikrofons wird der Ton der Kopfhörer übertragen, sodass dann halt eine Doppelung ist, also ein Echo. Und deswegen nutze ich halt das Mikrofon auf dem Tisch vor mir stehend. Apropos, hast du eigentlich ein Brummen von mir? Ich habe das Netzteil nicht abgezogen.
Nee, heute nicht.
Komisch, ne?
Ja. Und dabei ist auch Montagabend. Also auch daran liegt es nicht. Weil normalerweise nehmen wir ja montagsabends immer den Tollkass auf und dann heißt immer, Johnny, du brummst.
Komisch. Was ist anders? Das Einzige, was...
Hast du sie vielleicht in die gleiche Steckdose, bzw. in eine andere Steckdose gesteckt?
Nee, das Netzteil ist immer fest angeschlossen und stecke ich dann nur an. Das Einzige, was anders ist im Setup, ist, dass im Audio-Interface Phantomspannung eingeschaltet ist. Ich brauche ein neues Interface.
Oxford oder Interface, überlegst dir. Schauen wir mal, was am nächsten Wochenende gucken. Schauen wir mal, was noch im Spendentopf drin ist für den Tollcast, also für Tolkien FM. Das ist ja mittlerweile eine eigene Rubrik oder eine eigene Abteilung bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Ja, ich würde sagen, wir könnten ja mal ganz kurz jetzt rekapitulieren, was wir halt anders machen würden noch. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich würde tatsächlich bei den nächsten Veranstaltungen nicht mehr die Saalanlage so komplett nutzen wollen, sondern lieber eigene Mikrofone hinstellen, weil da weiß ich nämlich, wie sie reagieren, wie sie funktionieren. Wir haben ja auch Mikrofone, wie gesagt, die beiden Rode M5 haben wir jetzt. Ich habe ja auch noch eigene Funkstrecken, die zwar nicht so toll sind, aber funktionieren, da weiß ich, dass sie gehen. Ich habe noch das Ansteckmikro und damit können wir schon viel, viel machen. Die nächste Sache ist die Nerf Gun.
Sniper aber, ne? Damit du dir auf die 15 Meter schießen kannst.
Wir haben uns so ein bisschen geärgert über die vortragenden Menschen. So die Mikrofonarbeit ist jetzt nicht so optimal gewesen. Ich habe dann irgendwie gedacht, jetzt eine Nerf Gun, um jedes Mal, wenn die sich vom Mikrofon wegbewegen, einmal gegen den Kopf zu schießen.
Nein, Kopfschüsse machen wir nicht, aber gegen den Oberkörper. Weil Kopfschüsse können im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.
Na gut. Ja, was würdest du anders machen?
Ja, ich werde auf jeden Fall mein Produktionsnetz ausbauen.
Ja.
Und würde halt die, wie du gesagt hast, die Tontechnik anders lösen. Ich würde den, wenn es eine Hybridveranstaltung ist, wo Leute von extern zugeschaltet werden, würde ich dafür sorgen, dass sie über ein eigenes System kommen. Ich das entsprechend alle Signale, die ich von der Bildregie kriege oder von den unterschiedlichen Programmen, dann einmal zusammenstelle, so wie ich es haben möchte, und dann ein fertiges Signal rausschicke. Und dann muss sich keiner irgendwie zum Diskussionsteilnehmer melden. Dann muss keiner irgendwie das Bild und Ton wieder ausmachen und cool. Das ist dann ein ganz einfaches Zoom-Meeting, sage ich jetzt mal. Und alles, die komplette andere Magic bleibt. Und dann muss ich mich nämlich auch nicht mehr um die Zoom-Verwaltung kümmern. Dann bleibt immer noch genug Arbeit übrig.
Ja, da hast du recht, ja. Da hast du recht. Aber im Großen und Ganzen war die Dreiteilung oder die, sagen wir so, die Arbeit mit drei Leuten schon okay. Ich hätte vielleicht Ton und Bild zusammen machen können. Aber es war ganz angenehm, dass ich mich nicht um das Rumswitchen des Bildes noch kümmern musste. Ich fand es sehr, sehr gut.
Ja. Da gebe ich dir recht. Dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich jetzt so mit der ersten und voraussichtlich letzten Folge dieses Jahr auch schon fertig, oder? Hast du noch irgendetwas?
Nö, ich glaube, das war's.
Gut, dann schauen wir mal, wie es ankommt, wonach gegebenenfalls gefragt wird. Ansonsten können wir natürlich mal über das Ting reden. So die ganze Vorbereitung.
Ja.
Geht ja am 3.1. los. Aber so als Veranstaltung gibt's das, glaube ich, so gar nichts mehr. Also auch MagicCon und so ist ja jetzt alles vorbei. Und ich glaube, ich meine, gut, wir haben ja jetzt auch Anfang November.
November.
Das Jahr hat ja nur noch 2 Monate. Dann wird das ein entspannter Ausklang und dann geht's nächstes Jahr richtig los.
Das ist wahr. Aussicht. Die nächste große Veranstaltung werden die Tolkien-Tage sein.
Ja, warte, sag das nicht. Gegebenenfalls noch der Tolkien-Lesetag.
Ja, stimmt. Das ist ja dann im Frühjahr.
Immer um den 25. März.
Genau. Danach wären die Tolkien-Tage dran. Tolkien-Tage Geldern, muss man dazu sagen. Es gibt ja nicht nur die Tolkien-Tage am Niederrhein, sondern auch in ganz Deutschland.
Ich habe gehört, Jena plant für nächstes Jahr ein.
Ja, habe ich auch gehört. Ich bin gespannt. Und dann wäre das Tolkien-Ting. Dann haben wir
das Seminar.
Die MagicCon, da haben wir ja nicht so viel mit zu tun.
Also wir sind wahrscheinlich auf dem Elmwald Festival. Vielleicht, falls es nochmal die CCXP gibt, die Comic-Con Cologne.
Wenn wir da eingeladen werden, ja.
Ja, aber da ist auch so die Frage, wie viel Technik da jetzt wirklich dabei ist. Das wäre dann vielleicht wirklich mal so eher so ein Blick ins Lager, was ja auch ganz interessant sein kann.
Ja.
Und wie gesagt, dann das Elmwald-Festival noch, also ihr hängt ein bisschen davon ab, wie die ganzen, oder was jetzt alles geplant ist. Ansonsten können wir natürlich auch mal oder kannst du mich auch mal befragen zur Talkshow.
Mhm.
Das ist ja auch nochmal ein Format, das ja etwas anders ist als die ganzen Podcasts. Wir können natürlich auch über die Podcasts auch mal reden, wie man jetzt mal so einen Podcast produziert oder sagen wir mal so, wie ich sie produziere ja alle 5 für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, wie ich sie mache, wie mein Setup ist und so.
Was hältst du denn davon, wenn wir im Januar, wenn wir denn das Tolkcast-Vorbereitungstreffen machen, so eine halbstündige Tolkcast-Technik-Sondersendung des Tech-Palantir machen?
Das können wir auch gerne machen.
Dann bin ich ja da, dann können wir uns das Mikro teilen.
ich hab genug Mikros da. Jeder kriegt sein eigenes. Genau, dann würde ich sagen, war es das erstmal, wie gesagt, wenn ihr irgendwie etwas wissen wollt, so alles, was technisch ist, das kann in diesem Fall sogar mal darum gehen, wenn ihr sagt, irgendwie so, wie funktioniert hier die ganzen technischen Dienste, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft anbietet, was nutzt ihr als Mitgliederverwaltung, also es muss ja jetzt nicht nur ausschließlich Veranstaltungstechnik sein. Aber ich würde mal sagen, überall, wo Strom fließt und beziehungsweise Einsen und Nullen, können wir in diesem Format hier auch besprechen. Natürlich werden wir auch über das Seminar in Gänze auch im Tollcast reden, über die Vorträge, vielleicht so ein, zwei Sätze noch irgendwie zur Technik oder dass es halt überhaupt als Hybrid stattfand. Aber so die ausführlichen Geschichten gibt es dann hier bei uns.
Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Hört mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.